Was für ein Mensch. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Um diesen Mensch, um Jesus Christus und der Stillung des Sturms geht es in dem heutigen Predigtext. Die Sturmstillung ist nach Markus der Anfang von eine Reihe von vier ganz besonderen Wundern, die Jesus getan hat. Vier Wunder, die zeigen wollen, wie umfassend Jesu Macht und Autorität ist. Hier bei der Stillung des Sturms geht es darum, dass Jesus die Macht über die Natur hat, ähnlich wie bei dem Brotwunder, wo er die 5 Brote und 2 Fische vermehrt hat für die 5000 und dann nachher noch einmal für die 4000. Oder bei der Wandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kana. Jesus ist Herr über die Natur, er ist Herr über die sichtbare Welt. Direkt im Anschluss an dieses Wunder der Stillung des Sturms kommt die Austreibung des Gerasenos. Das ist vielleicht die Austreibung par excellence. Jesus ist nicht nur Herr über diese Welt, über die sichtbaren Dinge, er ist Herr auch über die Geisterwelt. Er ist Herr über all das, was unsichtbar ist, was sich uns nicht direkt erschließt. Und dann folgt die Heilung der blutflüssigen Frau. Jesus ist Herr über den Menschen und seine Krankheiten. Er ist Herr über die gefallene Welt. Und das letzte Wunder in dieser Reihe, der Gipfel sozusagen, ist die Auferweckung des 12-jährigen Mädchens. Jesus ist nicht nur Herr über die gefallene Welt, er ist auch Herr in der Auferstehung. Er schenkt neues Leben. Diese Wundererzählungen wollen Jesu umfassende Macht uns klar machen. Über allen Wundererzählungen steht aber noch ein weiterer Gedanke in den Evangelien. Und das müssen wir immer mitdenken, wenn wir eine Wundererzählung von Jesus vor Augen haben. Es geht darum, dass über allen Wundererzählungen eine Verheißung Jesu für uns Menschen steht. In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, Klammer auf, um den Geist euch zu schicken, Klammer zu. Das Wunder der Sturmstillung verdeutlicht diese Wahrheit in ganz besonderer Weise. Wir hören den Text. Und am Abend desselben Tages sprach er, Jesus, zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und da erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Diese Begebenheit, dieser Predigttext öffnet uns einen dreifachen Blick. Erstens, der Blick voller Angst oder die Wirklichkeit unserer Ohnmacht. Zweitens öffnet der Text uns den Blick voller Staunen oder den Blick für die Wirklichkeit Jesu Macht, auch in unserem Leben. Und drittens öffnet dieser Text uns einen Blick voller Glauben. Er öffnet uns einen Blick für die neue Wirklichkeit von der Gelassenheit im Glauben an und im Vertrauen auf Jesus Christus. Zum Ersten, der Blick voller Angst. Am Anfang dieser Begebenheit, die Situation, in der sich die Jünger befinden, als die Handlung richtig losgeht, steht die Wirklichkeit ihrer Ohnmacht. Die Jünger können gegen die Situation, in der sie sind, nichts tun. Glaubt mir, sie haben nicht zugeschaut, als das Wasser ins Boot geschwappt ist. Sie werden mit Händen und Eimern alles versucht haben, das Wasser wieder aus dem Boot rauszukriegen. Aber in ihrer Verzweiflung haben sie sich an Jesus gewandt und haben gesagt, sorgst du denn dich überhaupt nicht um unsere Situation? Wir gehen hier unter, das Boot ist schon voll Wasser. Am Anfang dieser Begebenheit steht die Wirklichkeit der Ohnmacht. Wie oft erleben wir die Ohnmacht in unserem Leben? Da ist guter Rat nicht einfach teuer, da scheint es so zu sein, dass es gar keinen guten Rat gibt, wo man nicht weiß, wo man Hilfe herholen soll. Die Jünger können nichts tun, ihre Mittel als erfahrene Seeleute sind erschöpft. Und wenn wir uns das so bildlich vor Augen stellen, können wir, glaube ich, ganz gut die Angst in deren Augen sehen, wie sie mitten auf dem Galiläischen Meer unterzugehen drohen im Sturm. Sie haben Todesangst. Und Jesus schläft. Jesus schläft auf einem Kissen im Heck des Bootes, heißt es in unserem Text. Das regt die frommen Jünger aber auf. Wie kann er nur einfach da liegen und schlafen und wir gehen alle miteinander unter? Wie kann er das bloß? Sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was das größere Wunder ist. Die Stillung des Sturms oder dass Jesus mitten im Sturm schlafen konnte. Was für ein Mensch. Nicht nur ein Mensch, der Wind und Wasser gebieten konnte, aber ein Mensch, der keine Angst in sich hatte, der sich getragen wusste, der mitten im Sturm, trotz des Sturmes, in Ruhe schlafen konnte. Was für ein Mensch. Unser Text will uns heute etwas davon mitgeben, wie wir von dieser Gelassenheit etwas lernen und bekommen können. Wie wir die Angst in unserem Leben auch überwinden können. Ja, wir haben einen Blick voller Angst, wenn wir die Wirklichkeit um uns herum sehen. Wir haben Grund zur Angst, wenn Jesus nicht in der Rechnung drin ist. Wenn wir nur auf uns gestellt sind, dann haben wir jede Berechtigung, Angst zu spüren, Angst zu haben. Aber Jesus will das verändern. Und er zeigt das, indem er ruhig schläft, mitten in der Gefahr. Es gibt viele Dinge, die Jesus auszeichnen. Und viele Dinge, die wir von ihm lernen sollten und lernen müssen. Und eines ist das hier beschriebene völlige Gottvertrauen. Das Wissen, mein Leben ist in Gottes Hand. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt, aber er hat es gelassen genommen. Auch in seinen Todesängsten in Gethsemane, wo er Blut schwitzt vor dieser existenziellen Not des bevorstehenden Todes und vielleicht auch davor, die Last der Sünde der Welt auf sich tragen zu müssen. Dann sagt er, wenn es sein kann, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich verlasse mich auf dich, lieber Vater, und rechne damit, dass du es mit mir gut und richtig machst. Wir müssen das von Jesus lernen. Und ich bin überzeugt, dass wir es lernen können, dieses Vertrauen und diese Gelassenheit. Wir können es genauso gut lernen, wie es Petrus gelernt hat. Nicht sofort. Das braucht Zeit und das braucht Erfahrungen. Und als Jesus beim Verhör war im Palast des Kaiaphas, des Hohen Priesters, da hat Petrus die Gelassenheit noch nicht gehabt und hat aus Angst dreimal seinen Herrn verleugnet. Um seine eigene Haut zu retten, hat er seinen Herrn verleugnet. Aber nicht lange danach, als er Apostelgeschichte 12 schon zum dritten Mal im Gefängnis ist, da schläft er in der Nacht vor seiner bevorstehenden Hinrichtung, schläft er angekettet zwischen zwei Wachmännern, zwei Soldaten. Und er schläft so tief, dass der Engel ihn in die Seite stoßen muss, dass er wach wird. Petrus hat diese Gelassenheit gelernt. Auf Gott zu vertrauen, egal wie es aussieht, egal was man meint, an Gefahren vor sich zu sehen. Und weil Petrus das gelernt hat, hat er auch das Recht, meine ich, in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 7, uns dazu aufzufordern, wenn er sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat Petrus gelernt. Und deswegen hat er das Recht, uns auch dazu aufzufordern, und deswegen können wir auch das lernen. Vertrauen lernen wir aber immer erst, wenn es darauf ankommt. Wir lernen Vertrauen immer nur im Ernstfall. In den Zeiten, wo kein Gefahr in Vollzug ist, müssen wir gar nicht vertrauen. Und deswegen können wir es auch nicht lernen. Es ist wie beim Fahrradfahren oder Skifahren oder Schlittschuhlaufen. Egal was es ist, man lernt es nicht, wenn man es nicht tut. Und das Vertrauen müssen wir tun, aktiv vertrauen. Und das können wir nur in den Situationen, wo Vertrauen nötig ist. Vertrauen ist leicht, solange wir nicht darauf angewiesen sind. Aber in der Gefahr zu vertrauen, das ist der Lackmustest, ob das auch wirklich Vertrauen ist, was uns beseelt. Als die Lage wirklich ernst und zutiefst bedrohlich wurde, merkte Petrus, dass er sich auf seinen Herrn verlassen konnte und verlassen musste. Und diese Lektion müssen wir alle lernen. An diesem Abend, als der Sturm über den See Genezareth aufgekommen ist, hätten die Jünger eigentlich mit einem Sturm rechnen müssen. Denn auf dem Galiläischen Meer gibt es ein Wetterphänomen. Wenn die Sonne untergeht über das Galiläische Gebirge im Westen und die Golanhöhen abkühlen, da entstehen Fallwinde. Und so kommt es am Abend häufig zu Wirbeln auf dem See, und das wussten die Jünger. Vermutlich haben sie gesagt, na ja, mit Jesus im Boot kann nichts schief gehen. Wir vertrauen ihm schon. Und wenn er sagt, wir fahren rüber, dann machen wir das. Wir haben es ja oft genug erlebt. Und das ist so ähnlich, wie wir das mit dem Vertrauen erleben. Wir vertrauen schon. Aber wenn es dann wirklich ernst wird, wie sieht es mit dem Vertrauen aus? Sind wir bereit, uns vollkommen auf Gott zu verlassen in den Situationen, wo unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind? Vertrauen ist leicht, solange wir nicht darauf angewiesen sind. Paulus schreibt dann seinen jungen Mitarbeiter Timotheus im zweiten Brief, im dritten Kapitel, über Menschen, die den Schein der Frömmigkeit haben. Den Schein, den leichten Anstrich der Frömmigkeit. Die geben vor, fromm zu sein. Sie machen die Bewegungen mit. Sie leben so, wie man annehmen könnte, sie wären fromm. Es gibt Menschen, sie haben den Schein der Frömmigkeit, schreibt er, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Rechnen wir mit der Kraft, die Gott auf unser Vertrauen hin loslassen will in unserem Leben. Rechnen wir wirklich mit dieser Kraft. Ich war erstaunt festzustellen, wo ich das nachgeschlagen habe, dass Paulus 50 Mal davon in seinen Briefen redet, dass wir diese Kraft erfahren können, dass wir diese Kraft brauchen und dass Gott uns diese Kraft geben will. 50 Mal in seinen Briefen. Rechnen wir mit dieser Kraft Gottes in unserem Leben, die er uns durch seinen Heiligen Geist geben will? Es geht darum, dass Christus in uns lebt. Dass Christus seine Kraft in uns entfaltet. Paulus schreibt im Galaterbrief, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Und er schreibt den Kolossern, es geht um Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Seine Kraft soll in uns Schwachen mächtig werden. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in schwachen Gefäßen, damit der Ruhm Gott gehöre. Dass es klar ist, dass die Kraft von Gott kommt. Die Jünger befinden sich in einer Situation der Angst. Und die Angst ist Wirklichkeit in der menschlichen Existenz. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus seinen Jüngern im Johannes-Evangelium Kapitel 16. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden, in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir dürfen diese Angst haben, aber wir dürfen diese Angst auch überwinden lassen, durch Jesus und seine Kraft im Heiligen Geist. Ein weiterer Aspekt der Situation, in der wir stehen. Wir sehen, ja gut, die Jünger haben es ja leicht. Jesus hat den Sturm gestillt. Da war es ja leicht, nachher zu glauben. Aber warum hat er meinen Sturm nicht gestillt? Warum muss ich immer noch wie eine Barke auf den Wogen hin und her geworfen werden? Warum finde ich diese Stille nicht? Stillt Jesus jeden Sturm? Nein. Nein, er stillt nicht jeden Sturm, genauso wenig wie er jeden Toten zum Leben wieder auferweckt hat oder wie er jeden Kranken geheilt hätte. Oder jeden Besessenen befreit hätte von dem bösen Geist. Wo er das macht, da macht er das exemplarisch, damit wir uns an seine Macht orientieren, damit wir in unserer Angst, in unserer Not mit ihm rechnen und auf ihn bauen. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Jonas Lösung im Sturm auf dem Meer war nicht, dass Gott den Sturm gestillt hat, sondern dass er seine Schuld eingesehen hat und gesagt hat, die Lösung ist, mich über Bord zu werfen. Er kommt erst zur Ruhe im Bauch des Fisches, nachdem er Buße getan hat, seine Sünde eingesehen hat. Und bei Malta erlebt Paulus die Havarie im Schiffswrack, wo das Schiff total zerschellt wird an den Felsen vor Malta. Er bekommt nur die Zusage, dass alle am Leben bleiben. Aber er muss durch diese Erfahrung hindurch. Wir haben in der Schriftlesung gehört von all den schlimmen Erfahrungen, die Paulus gemacht hat in seinem Leben. Die nimmt Gott uns nicht weg. Aber er hilft uns in diesen schlimmen Erfahrungen und gibt uns Kraft, wo wir darauf vertrauen. Nein, Gott nimmt uns nicht die Stürme und auch nicht die Angst. Aber er gibt uns die Zusage, dass er helfen kann, dass er unsere Angst besiegen kann. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das war der Blick voller Angst. Zweitens, der Blick voller Staunen. Am Anfang dieser Begebenheit stand die Wirklichkeit unserer Ohnmacht. In der Mitte dieser Begebenheit, der Stillung des Sturms, steht die Wirklichkeit von Jesu Macht. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Interessanterweise hat die Stillung des Sturms die Furcht nicht beseitigt. Wenn wir den Text genau lesen, da entsteht eine neue Furcht. Vielleicht besser eine Ehrfurcht, ein Entsetzen, ein Staunen über diesen Menschen. Was für ein Mensch! Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Angst vor dem Sturm wird nur ersetzt durch die Furcht vor der Allmacht Gottes. Und wo wir die Allmacht Gottes wirklich glauben und vor Augen haben, wird jede andere Furcht und Angst klein und zu besiegen sein. Interessant ist aber auch, dass Jesus mit Unverständnis reagiert und seine Jünger rügt nach dieser Erfahrung. Da sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Pädagogisch, heute würde man das so nicht machen. Gleich nach einer traumatischen Erfahrung die Rüge hintendrein schicken. Aber Jesus hält es offenbar für angebracht. Wann werden es die Jünger denn lernen, zu vertrauen? Werden sie immer nur sagen, Jesus, du bist zuständig? Oder werden sie auch ihren Glauben mal einsetzen und Gott darum bitten und darum flehen, dass er eingreift? Jesus rügt seine Jünger an einer anderen Stelle und sagt, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Das heißt, selber aktiv werden im Glauben. Dazu erzieht Jesus hier seine Jünger. Wenn Jesus seinen Jüngern und damit auch uns eines zumutet, dann ist es das Vertrauen in ihn. Ja, das mutet er uns zu, ihm zu vertrauen. Und liebe Geschwister, wenn er uns das nicht zumutet, wird aus unserem Glauben auch nichts. Es geht um dieses aktive Vertrauen in Gott und sein Wirken. Jeden Tag neu werden wir dabei auf die Probe gestellt. Reicht unser Vertrauen für die Situation, in der wir sind? In der Situation, vor der wir stehen, wenn die Arbeitsstelle verloren zu gehen droht? Ich weiß nicht, ob hier dieser Landkreis so betroffen ist, aber Böblingen heute Morgen in den Nachrichten, Daimler rechnet mit großen Entlastungen, wenn es einen harten Brexit gibt. Eine große Entlassungswelle. An anderen Standorten auch. Wenn die Diagnose auf unheilbar krank lautet, vertrauen wir dann noch, dass wir in Gottes Hand gehalten sind? Und dass das vielleicht auch sein Weg für uns sein kann? Wenn der Partner mich verlässt, wenn die Schuldenlast zu drücken beginnt, wenn der beste Freund einen im Stich lässt, wenn ich keine Zulassung für mein Traumstudium bekomme, wenn ich die Prüfung verhaue, die Liste könnten wir beliebig fortsetzen. Mit der Stillung des Sturms hat Jesus die Macht unter Beweis gestellt, seine Macht unter Beweis gestellt. Und das nicht nur den Zwölfen. Das heißt, es waren andere Boote bei ihm. Es gab Zeugen dieses Wunders. Aber es sollte ebenso eine Lektion im Vertrauen für uns alle sein. Am Anfang dieser Begebenheit stand die Wirklichkeit unserer Ohnmacht. In der Mitte dieser Begebenheit steht die Wirklichkeit Jesu Macht. Und das soll unser Vertrauen stärken. Jesus will uns damit den Glauben lehren, damit das Letzte. Drittens, der Blick voller Glauben. Wie würde uns Jesus wohl begrüßen, wenn er heute Morgen hier in den Gottesdienst hineinspazieren käme? Wie hat er die Menschen begrüßt zu seiner Zeit? Ideen? Was hat er seinen Jüngern gesagt, wo er ihnen begegnen ist? Das wisst ihr doch gut. Bitte? Shalom, Friede, Friede sei euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Friede sei mit euch. Und das andere, das er immer wieder gesagt hat, wenn er seinen Jüngern begegnet ist, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Jesus will uns die Angst und die Furcht nehmen. Mit Jesus gibt es eine neue Wirklichkeit, in der die Angst nicht regieren darf. Die neue Wirklichkeit, wo er im Regiment sitzt, wo er die Herrschaft über unser Leben übernommen hat. Und dort bringt Jesus Gelassenheit im Glauben und ein Grundvertrauen. Jesus will uns damit den Glauben lehren. Ich bin so dankbar, dass ich als Kind in einer Familie aufwachsen durfte, wo dieses Glauben, dieses aktive Glauben nicht nur der Glaube als Idee, sondern dieses aktive Glauben als Verb praktiziert wurde. Ich erinnere mich an eine besondere Situation, als ich 10 Jahre alt war. Meine Eltern waren bei einer Missionsgesellschaft tätig in Los Angeles. Und weil das Werk so expandiert ist und die Arbeit gewachsen und gewachsen ist, haben sie gesagt, wir brauchen neue Räumlichkeiten. Es wird alles hier viel zu klein. Und im Vertrauen, im Glauben, haben sie eine Kaution hingelegt für ein größeres Anwesen. Und diese Kaution war nicht zurückforderbar, wenn bis zu einem bestimmten Stichtag der volle Kaufpreis nicht bezahlt wurde. Es war ein hoher Betrag. Kaufpreis war $500.000. Damals wäre heute vielleicht 5 Millionen. Sie haben diese Kaution hinterlegt und es kamen keine Spenden ein. Sie haben sich hinterfragt, haben wir vielleicht zu flapsig uns da reingegeben, haben wir zu leichtfertig geglaubt, wie ist es? Aber sie haben gesagt, nein, es geht um Jesu Werk und dieses Werk muss getan werden und um dieses Werk zu tun, brauchen wir die Räumlichkeiten, also wollen wir einfach vertrauen, dass Gott das auch tut. Am Stichtag, es waren in den Sommerferien, haben sie alle Familien zusammengerufen zu einem Tag des Betens und Fastens. Auch die Kinder. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß das macht für einen 10-Jährigen mitten in den Sommerferien einen Tag beten und fasten. Aber diesen Tag werde ich nie vergessen. Sie haben Berichte gegeben von der Arbeit, man hat für die Mitarbeiter gebetet in aller Welt. Und einfach die ganze Sache Gott hingelegt. Und dann, als es Zeit war, dass die Post kommt, ging die Chefsekretärin vor, um im Briefkasten nachzugucken, was da gekommen ist. Und kam wenige Minuten später mit Tränen strömend im Gesicht, aber mit einem Strahlen und hielt einen Scheck für $500.000. In der Hand. Von einem, der 4.500 Kilometer weit weg in Florida Orangensaftmagnat war. Sie können seinen Saft vom Nachfolgerbesitzer heute in Deutschland kaufen, Tropicana. Anthony Rossi hieß der Mann. Gott hat ihm es aufs Herz gelegt, diese Arbeit da in Los Angeles, die soll ich unterstützen mit $500.000. Diese Menschen haben vertraut. Sie haben geglaubt. Und Gott hat ihr Vertrauen belohnt. Jesus will uns den Glauben lehren. Und er tut es, indem wir vertrauen. Immer mehr und immer mehr. Tja, sagt vielleicht der eine oder andere, die Amerikaner, die sind ja in solchen Sachen ein bisschen lockerflockiger wie wir Deutschen. Wir Deutschen, wir brauchen ja die Sicherheit und das ist das Allerwichtigste für uns. Sowas kann es bei uns nicht geben. Stimmt's? Schon mal von Georg Müller gehört? Von dem Stadtmissionar in England, ein Deutscher, der sich um die Waisenkinder in der Stadt Bristol angenommen hat. Seine Lebensgeschichte ist eine Kette von Gebetserhörungen und Wundern Gottes. Warum hat er sie erlebt? Weil er sie damit gerechnet hat. Nur eine Geschichte davon. Sie können es ja nachlesen. Er hat an die 30 Waisenkinder bei sich im Waisenheim, in der Küche ist nichts mehr zu essen. In der Kasse ist kein Geld mehr. Er weiß nicht, wie er den Kindern ein Frühstück geben soll. Aber er lässt die Kinder den Frühstückstisch decken. Leere Teller, leere Töpfe, leere Tassen. Und setzt sich an den Tisch und dankt Gott dafür, dass er für sie sorgen wird. Und in dem Augenblick bricht ein Milchlieferwagen die Achse vor der Tür. Der Lieferant kommt rein in Verzweiflung und sagt, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe eine volle Ladung Milch, Käse, Butter, Brot. Ich muss aber die Last loswerden, damit ich den Wagen anheben kann, um die Achse reparieren zu lassen. Könnt ihr mir das alles abnehmen? Ich schenke es euch. Mit Gott rechnen. Nicht nur in der Theorie, in der Praxis. Amen.